was ist eigentlich am Ende des Tages wichtig für einen Erfolg? Am Ende des Tages ist für den Erfolg wichtig, dass der Kopf funktioniert. Der Kopf geht vor, der Körper folgt. Ich habe keine Energie mehr, ich bin müde, ich bin leer, bin ausgepowert. Ich will wieder Energie haben und ich möchte wieder diese Ausstrahlung haben, die ich früher mal gehabt habe. Schlaf ist nicht verhandelbar. Punkt. Das heißt, ich schlafe jede Nacht mindestens 7 Stunden netto. Wenn Menschen erfolgreich werden wollen, brauche ich ein gesundes Mindset, ein starkes Mindset. Wenn ich aber nicht die Energie dafür habe, diese Extrameile zu gehen, diese Fokussierung zu haben, dann sollte ich immer als allererstes mal nicht noch die nächsten 20 Weiterbildungen buchen, sondern einfach überlegen, habe ich überhaupt die Energie dazu?
Willkommen bei Brüderlich Unvernünftig, dem Podcast, wo Unternehmertum auf Excel trifft. Jetzt abonnieren. Neue Folgen jeden zweiten Donnerstag. Ehrlich, persönlich, brüderlich.
So, Freunde, neue Woche, neues Glück. Heute haben wir wieder einen spannenden Gast. Und zwar geht es heute um das Thema Gesundheit. Jetzt kommt die kalte Jahreszeit, viele sind krank, aber man kann ja auch ein bisschen vorbeugen. Und wir haben einen spannenden Gast, Andreas Trienbacher, Personal Trainer, Ernährungsberater, Coach, High-Performance-Coach, kann man sagen. Ne?
Ja, du hast fast getroffen. Ich habe inzwischen Überbegriff dafür, und zwar Performance-Experte.
Performance-Experte.
Jawohl.
Hört sich auch besser an.
Deswegen habe ich genau den Namen.
Marketing ist alles.
Ja. Weil der Name Coach ist so ein bisschen verheizt, weil es gibt so viele Wochenend-Coach. Weil sie haben am Wochenende mal eine Ausbildung gemacht und dann sind die auf dem Markt und das passt halt nicht, wenn jemand fast 40 Jahre Erfahrung hat, dann passt nicht zusammen.
Das sind auch die Bundestrainer, die samstags bei der Bundesliga sitzen und sagen, renn schneller, du Vogel.
Genau.
Ja, wir sind aber nicht zu zweit, wir haben heute noch jemanden dabei, und zwar den lieben Micha.
Ja, auch von mir willkommen, Andreas, in unserem Podcast Brüderlich Unvernünftig. Lasst uns starten. Die erste Frage von mir ist, wie kommt man zum Coach, Andi? Kannst du mal da uns mal abholen dazu, weil das ist ein hochspannendes Thema, auch für uns ja sehr relevant immer wieder.
Tja, wie kommt man zum Coach? Das war vor vielen, vielen Jahren, das war im Jahr 1984. Da hat ein Freund von mir gesagt, Andreas, du bist 1,80 Meter groß und du wiegst 52 Kilo, schämst du dich eigentlich nicht? Soll man nicht mal ins Fitnessstudio gehen? Wäre das nichts für dich? Und ich sagte, nee, sorry, also Fitnessstudio geht gar nicht. Zu der Zeit war es kein Fitnessstudio, zu der Zeit war es eine Muckibude im Keller irgendwo. Und mit diesem Klientel konnte ich mich zu der Zeit nicht identifizieren. Und somit hat er ein halbes Jahr gebraucht, bis er mich überredet hatte. Tja, und was ist passiert? Er hat nach einem halben Jahr aufgehört, ich habe meinen Job draus gemacht. So, und dann lande ich irgendwann mal als Trainer in einem Fitnessstudio in Malsch, nicht weit von hier. Ja, und dann hat sich ergeben, dass ich relativ schnell Gefallen dran gefunden habe, aus dem einfachen Grund. Vor fast 40 Jahren war der Fitnesstrainer so ähnlich wie der Skitrainer, bei den Mädels ziemlich beliebt.
Ja.
Und somit war klar. Ja.
Und immer eine Tube Selbstbräuner dabei. Genau.
Und es war klar, das wird mein Job. Ja, und so bin ich dann in die Fitnessszene gekommen, habe dann noch einen Fitnessstudio-Besitzer gehabt, der hat gesagt, Andreas, willst du nicht mal bei mir aushelfen? Das war, glaube ich, im Winter 1988, da war ich noch Zimmermann. Und da hat er gesagt, willst du bei mir mal aushelfen? Und habe ihm ausgeholfen 14 Tage und hatte danach dann 20 neue Mitglieder und den besten Thekenumsatz, den er hatte. Und er hat gesagt, willst du das nicht tun? Und ich sagte, ja, schaden kann mir es nicht, weil ich war zu der Zeit eher introvertiert. Etwas zurückhalten, dachte, ja komm, da schlägst du zwei Fliegen mit einer Klappe, du bist ständig um irgendwelchen Mädels, du musst was sagen und somit lernst du was dabei. Genau, so bin ich als Coach reingerutscht, das war 1987 auf 88.
Aber gab es damals schon das Thema Ausbildung, also dass du, oder du bist einfach, hast eine gute Figur gehabt und der hat gesagt, geil, da kann der durchstarten.
Der weiß Bescheid.
Ja. Der weiß, wie es geht.
Ja, der weiß Bescheid. Es gab schon dann zu der Zeit die B-Lizenz, die BSA. Das war zu der Zeit die einzigste Firma auf dem Markt, die was angeboten hat. Da habe ich auch direkt beim ersten Jahr die B-Lizenz gemacht, die A-Lizenz gemacht, Cardio-Trainer, was auch immer. Ja, und das war eigentlich der Einstieg zu den restlichen 54 Außenweiterbildungen. Das war der Start.
Okay.
Ja, aber es war früher natürlich schon ganz anders, ne? Wie du vorhin angesprochen hast, war die Muckibude, ne? Also da, wo die, sag ich mal, die Testosteron-Bomber für die Disco trainiert haben, das hat sich ja massiv gewandelt, ne?
Ja, du, der Einstieg war halt zu der Zeit, das waren alles noch inhabergeführte Studios zu der Zeit, da gab es noch keine Ketten, die kamen erst viel später raus. Und somit warst du da so in einem ganz bestimmten, beim ganz bestimmten Klientel, das Normalsterbliche relativ seltsam fanden, weil du ja da irgendwann mal auch mit dem Badehöschen enthaart und gebräunt auf der Bühne gestanden bist. Das fanden manche Menschen seltsam. Ja, so ist entstanden. Das kannst du mit dem, was heute auf dem Markt ist, nicht vergleichen. Auf gar keinen Fall.
Kam ja auch der Hype Uncle Sam. Die ja, Geissens, Grüße genau. Gehen raus.
Genau, die waren, zu der Zeit gab es die Hosen, das waren die Platinium-Hosen und die Crazy-Wear-Hosen. Das waren uneng, oben weit, mit so einem breiten Bund und bunte Farben, hat ausgesehen wie ein Schlafanzug. Und jeder Normalstelle dachte, die haben nicht mal die Tassen im Schrank, vielleicht laufen die da rum. Das war Kult, das war absolut Kultstatus. Ja.
Und wie kamst du dann, also du bist ja extrem breit aufgestellt, wir hatten ja auch schon mal vor Jahren mal ein Vergnügen miteinander. Hm. Wie hast du dich dann den Gefallen gefunden, dich nochmal so breit aufzustellen, weil das ist ja von Anfang Fitnessstudio und dann so breit Mentalcoach etc. Wie kam das dazu?
Ja, es war eine ganze Zeit lang, hatte ich einen Spitznamen, der Schleifer aus Karlsruhe. Das heißt, alle, die ein Sixpack haben wollten, kamen im Umkreis von bis zu 500 Kilometer zu mir. Und ich habe das auch gemacht, nur war das mir irgendwann mal, war das so mir zu stressig, weil diese Menschen hatten nur noch einen Bezug auf den Körper. Und es war so auch mein gesamtes Wissen, was ich mir angesammelt habe, hat sich dann angefühlt wie die Perlen vor die Säue, weil die Leute nur noch körperorientiert waren. Und Andreas, unten rechts mein Bauchnabel, da ist noch so eine kleine Ecke, kann man das auch noch wegmachen? Und ich dachte, ey, stopp, aber jetzt ist irgendwie zu viel. Dazu kam, dass ich der erste Online-Coach war. Also in Deutschland weit. Ich hatte 2004 eine neue Webseite und habe die online gestellt. Da waren wir noch bei Foren. Ja. Und da habe ich die Seite in Foren bekannt gegeben. Team Andro hatte eine Forum geheißen, das andere Bodybuilding-Szene. Also für die ganz jungen Zuhörer, das war vor Social Media. Ja. Und da habe ich die Seite online gestellt, habe gesagt, das mache ich. Und da hatte ich, glaube ich, 7 oder 8 Freizeitathleten drin, wo ich gezeigt habe, wie die sich verändern in 8, 10, 12, 16 Wochen. Und am nächsten Morgen mache ich meinen E-Mail-Account an. Ich hatte 400 E-Mails auf dem Account, dachte, was ist jetzt los? Spambombe oder was war das? Da habe ich auch reingelesen, wie geht das? Wie kann man sich innerhalb von 6, 8, 10, 12 Wochen so verändern? Was muss ich dafür tun? Tja, und dann kommt die Idee auf den Papierdeckel, auf den Bierdeckel. Ja. Dachte ich, ja, was machst du jetzt draus? Jetzt haben dich schon so viele Leute angeschrieben und die kommen aus Hamburg, aus Stuttgart, aus München, überall her, selbst aus Österreich und Schweiz. Was machst du jetzt damit? Da habe ich innerhalb von 2 Stunden online geboren, was ich da machen könnte. Ich habe dann gesagt, also schick mir halt mal ein paar Bilder von dir und dann kriegst du einen Anamnesebogen, ein Ernährungsportal, schreibst mal auf, was du gegessen hast, wo du hin willst. Ja, und den Rest sehen wir dann. Und so ist Online-Coaching entstanden. Und dann hatte ich halt irgendwann mal am Tag 15 Beratungen und dann Updates für die Trainingsplan und ja, so ein Bild angucken. Irgendwann war das nur noch Massenabfertigung. Und dann habe ich 2014 die Reißleine gezogen und habe gesagt, das ist nicht mehr meins. Das hat sich so ein bisschen verselbstständigt, nur noch rein auf Körperebene betont. Und dann habe ich mir halt gesagt, okay, was ist eigentlich am Ende des Tages wichtig für einen Erfolg? Am Ende des Tages ist für den Erfolg wichtig, dass der Kopf funktioniert. Der Kopf bestimmt, wo es hingeht. Aber da haben wir zu der Zeit noch so ein Claim für mich gemacht, und zwar, der Kopf geht vor, der Körper folgt. So, und dann habe ich mich ausbilden lassen. Das war dann, glaube ich, meine 40. Ausbildung. Das war auch die teuerste und die schwierigste Ausbildung zum kognitiven Coach. Und der kognitive Coach, der kümmert sich um die sogenannten Effizienzblockaden. Also jeder Mensch hat Effizienzblockaden, die sind natürlich im Unterbewusstsein verankert. Ja, und das ist das, was ich bis heute noch mache. Ich arbeite immer noch am Körper von Menschen, aber nur, wenn ich den Kopf mitnehme.
Aber würdest du sagen, dass jeder Mensch in der Lage ist, ein Sixpack zu haben?
Ja, also theoretisch ja. Also machbar ist das, nur ob man den Aufwand betreiben möchte, das ist die andere Frage, weil mit Gesundheit hat das nichts zu tun. Das darf man nicht vergessen, weil da musst du in den Bereiche gehen. Das sind dann auch Ernährungsweisen und Trainingsweisen, die sind weit weg von einer gesunden Freizeitgestaltung, absolut.
Und gerade für die Leute, die dich jetzt nicht kennen, also viele kennen dich in Deutschland, ja, aber natürlich nicht alle. Du bist ja auch in dem, was du magst oder auch selber in dem Sport auch zu einiges gekommen, ne? Was jetzt an Titel und so weiter. Ja. Vielleicht kannst du da mal einen ganz kleinen Ausflug machen, für die, die es nicht wissen, was du schon alles erreicht hast. Also man einfach mal so sagen, der erzählt nicht nur, der hat es auch selber gemacht.
Also das ist mir immer ganz wichtig, das, was du gerade gesagt hast. Ja. Also ich bin kein Theoretiker, sondern ich predige nicht Wasser und sauf dann Wein, sondern ich weiß, es funktioniert. Ich habe alle Titel, die man in Deutschland holen kann, geholt. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr genau. 8- oder 9-fach deutscher Meister, Mr. Universum, 2-facher Weltmeister, Europameister, neunfacher Paarmeister mit meiner Frau zusammen, also mit meiner Frau zusammen gemacht und dann auch mehrfacher Mr. Universum-Gewinner in den Paaren, Weltmeisterschaft mit den Paaren gewonnen. Also Weltrangliste bei den Amateuren war meine Frau Platz 1, ich Platz 2.
Wahnsinn.
Gut, das waren halt fast 20 Jahre Wettkämpfe.
Ja. Aber das ist natürlich auch hohe Selbstdisziplin. Ne? Also da gehe ich jetzt nicht am Wochenende in die Kneipe und hau mir einen Kranz Kölsch rein. Ne?
Also wir waren eine ganze Zeit lang isoliert, mussten auch isoliert, das ging auch nicht anders. Mhm. Du konntest dann, wir waren auch keine beliebten Gäste, weil die Gäste bringen ihr Essen selber mit und trinken nur Wasser, da warst du auf den Partys nicht so beliebt.
Günstiger Gast.
Sehr günstiger Gast. Das ging nur, indem man einen ganz gewissen Lifestyle gelebt hat. Das hat am Anfang was mit Disziplin zu tun, aber irgendwann kommt die Leidenschaft. Mhm. Dann brauchst du keine Disziplin mehr.
Sucht vielleicht auch?
Auch das. Ja klar, was kriegst du am Ende des Tages für einen Wettkampf? Kriegst du einen Pokal. Mhm. Du stehst auf einer Bühne, es gucken die 500 Menschen an, finden das geil, was du machst. Du kriegst einen ordentlichen Schub Dopamin. Mhm. Bei meinem allerersten Wettkampf, der war tatsächlich hier in Karlsruhe, in Durlach, in der Durlacher Festhalle. Mhm. Und da waren von meinem Studio, wo ich Trainer war, ich glaube, 300 Zuschauer mit dabei. Das heißt, 40% der Halle waren alle Zuschauer, die mich kannten. Und die haben einen riesen Radau gemacht. Und wenn du das erste Mal auf einer Bühne gestanden bist, dann haben dir so viele Leute applaudiert. Entweder du findest es geil oder du machst es nie mehr wieder. Ich fand es geil, deswegen habe ich weitergemacht.
Ja, das gleiche Thema hatten wir ja auch bei Markus Miller im Podcast. Ne? Wie ist das Gefühl, wenn du bevor so einem ausverkauften Stadion da einläufst und alle Leute jubeln? Natürlich gibt es auch ein paar, die dich ausbuhen, aber in der Regel ist es, glaube ich, kann ich mir schon gut vorstellen, dass es dann, sage ich mal, schon so einen Kick gibt, ne, und auch motiviert fürs nächste Mal.
Ja, du, ich habe ja das auf der Bühne gemacht beim Wettkampf, dann habe ich ja, wie du hier im Raum siehst, da hinten und da rechts hängt ein Bild bis vor 10.000 Leuten und da habe ich beim ersten Auftritt Folgendes gesagt. Jetzt ist mir klar, warum manche Superstars gesundheitliche Probleme haben. Denn nach dem Auftritt vor 10.000 Leuten, ich weiß noch, ich war in der Garderobe, habe meine Tasche dreimal ein- und ausgeräumt und habe gar nicht gewusst, was ich da überhaupt mache. Weil ich so durch war, weil du kriegst dann, das waren 10.000 Menschen und wenn 10.000 Menschen jubeln und dich geil finden, dann hinterlässt das was. Und das ist natürlich eine extreme Dopaminproduktion. Mhm. Und dann findest du das einmal geil und dann willst du es immer wieder haben. Und wenn das dann mal wegfällt, dann hast du ein Problem.
Aber würdest du sagen, das war es wert? Also dieser Lebensstil, wo du gesagt hast, Verzicht, Isolation, war es das wert jetzt mit deiner Lebenserfahrung? Oder würdest du sagen, nee, du würdest jetzt deinem 20-Jährigen ich nicht mehr empfehlen? Kann man das so sagen, schwarz-weiß? Oder?
Ich würde den 20-Jährigen, also wenn es mein Ich wäre, würde ich es nochmal empfehlen, weil es hat für mich sehr viele Türen geöffnet.
Okay.
Also auch das, dass ich jetzt dann irgendwann mal auf einer großen Bühne war, vor 10.000 Leute war, der Ursprung auch, dass ich so sportlich bin. Mhm. Und dass ich diese Erfolge hatte und dass ich eben sozusagen auch auf der Bühne stabil war. Wenn du mit einem Badehöschen blank rasiert, braun gebrannt vor 500, kannst du alles.
Ja. Oder, ich meine, das ist ja nicht so selten, geh nach Köln mal abends.
Ja. Da ist das selbstverständlich, oder?
Ja, also das ist Dresscode, ja. Aber wo wir jetzt beim Thema sind, ich meine, du hast ja eine Tochter.
Ja.
Lebt oder hatte ich es genauso inhaliert wie ihr beide? Oder sagst du, da musste ich ein bisschen nachhelfen oder ich wollte gar nicht nachhelfen, sie darf machen, was sie will?
Grundsätzlich darf sie machen, was sie will. Ich würde einen Teufel tun, aber niemals ihr was zu empfehlen, sondern ich lebe es vor. Wenn sie es nachmachen will, soll sie es nachmachen. Wenn sie es nachmacht, macht auch nichts. Sie hat leider die Begabung, dass sie eine tolle Figur hat. Sie muss nichts dafür tun. Und deswegen ist bei ihr der Drang jetzt nach viel Fitness gar nicht groß. Sie macht ein bisschen was, aber im ganz normalen, gesunden Ausmaß.
Würdest du sagen, jetzt deine lange Erfahrung hat sich geändert, die Einstellung zu dem Thema Fitness, weil ich fand vorhin interessant, was du gesagt hast. Letztendlich, der Kopf ist entscheidend, ja. Mhm. Und das hast du wahrscheinlich früher anders gesehen. Wie hat sich verändert auch im Umgang von den Klienten? Mhm. Bist du da anders heute drauf? Früher warst du der Schleifer. Mhm. Würdest du sagen, du bist da eher empathischer? Mhm. Als Schleifer stelle ich mir vor, jemand, der nicht eine hohe Empathie hat in manchen Momenten, der sagt, muss einfach machen.
Ja, das ist tatsächlich so, dass der Umstieg für mich schwierig war, tolerant zu sein. Wenn du über Jahre hinweg, für dich ist normal, gekochtes Hähnchenfleisch zu essen, für dich ist normal, gedünsten Blumenkohl und Brokkoli zu essen und vor dir steht ein Mensch und sagt, jammert, er hat Nudeln, der hat Reis, der hat Kartoffeln, der hat Quark, der hat alles, was es auf dieser Welt gibt und jammert rum, es ist ihm einseitig. Da ist es mir am Anfang ziemlich schwer gefallen, das so zu akzeptieren. Ja. Zwischenzeitlich hat sich das natürlich geändert, weil ich natürlich auch meinen Standard, wie ich mich verhalte, runtergefahren habe. Mhm. Das Problem ist halt immer, wenn du eine gewisse Zeit lang etwas machst, wird es für dich normal. Mhm. Für dich ist das ganz normal. Die Leute, klar, hast du Disziplin? Ich sag, was heißt denn Disziplin? Nee, ich mach's halt. Ja. Das ist keine Disziplin für mich. Und das hat sich geändert. Also ich würde schon sagen, dass ich zwischenzeitlich, ich würde sagen, noch liebenswerter geworden bin. Ich war auch zu Zeiten des Schleifers, war ich immer noch derjenige, wo gesunde Grenzen gesetzt hat, weil ich wusste, ich habe Verantwortung für Menschen. Ja. Aber zwischenzeitlich so, mein Kundenklientel hat sich komplett geändert. Ich habe keine Wettkämpfer mehr.
Ja, das ist gerade wichtig, das interessiert mich vor allem, wie hat sich so der klassische Kunde verändert zu früher? Ich meine, wir haben ja so eine, muss man ja sagen, eine Fitness-Generation. Ne? Wir hatten es in den letzten Podcasts auch schon drüber, dass diese Weggeherei von den jüngeren Leuten, zumindest ist so mein Eindruck, einfach sich ein bisschen geändert hat. Die jungen Leute wollen nicht mehr in die Clubs gehen oder nicht mehr so viel überwiegend. Ne? Geraucht wird auch immer weniger. Man hört es auch wirtschaftlich, was jetzt Brauereien, Winzer sind alle am Jammern, ne? Wird weniger getrunken. Also ich finde schon, man kriegt es so ein bisschen mit, dass irgendwie so das Fitness einfach anders oder groß geschrieben wird heutzutage und nicht mehr so nur noch die Pumper gehen, sondern auch die breite Masse, auch die Mädels gehen in ihre Kurse und machen Sport. Wie hat sich das Publikum verändert oder beziehungsweise wie ist der Anspruch deiner Kunden?
Also ich arbeite vorwiegend natürlich ab plus 40 Kundschaft, weil ich bin selber 60. Und somit ziehst du halt keine 20, 25-Jährige mehr an, sondern du hast Kundschaft plus 40, 30% Frauen, 70% Männer. Das sind meistens Führungskräfte, Unternehmer, Selbstständige kommen ganz oft zu mir. Und die haben einen ganz anderen Anspruch. Das heißt, die suchen eigentlich nur den Ausgleich, den sportlichen Ausgleich zum Beruf. Viele machen es auch, weil sie wissen, dass es nicht nur dem Körper gut tut, sondern auch der Seele gut tut, weil sie wissen, dass sie dadurch Stress abbauen können. Grundsätzlich hat sich das Ganze so gewandelt. Zu meinen Anfangszeiten waren es einfach ein ganz bestimmtes Klientel an Menschen, das Fitness gesucht hat und das exzessiv betrieben hat. Jetzt ist die breite Masse. Jeder möchte natürlich irgendwo einen recht ansehnlichen Körper haben und jeder weiß, dass eine körperliche Leistungsfähigkeit sich auch auf die mentale Leistungsfähigkeit auswirkt. Und somit betreiben halt viel mehr tatsächlich Sport, aber in einem etwas geringeren Intensitätsgrad. Zu meiner Zeit im Fitnessstudio, du hast gedacht, du bist im Sklaventreiberclub. Das könntest du heute gar nicht mehr machen. Da wurde sich beschimpft. Da war das ein Gebaren von Bilden im Pumperstudio. Das ist heute eigentlich alles viel gesitteter. Und man macht das natürlich auf einer ganz anderen Ebene und sieht es auch in einem ganz anderen Gesichtspunkt.
Also mir hat mal so ein Senior-Bodybuilder erzählt, wenn du nach dem Beintraining nicht kotzt, dann hast du nicht richtig trainiert.
Das war grundsätzlich so, das war grundsätzlich so, dass ich in dem Fitnessstudio, wo ich trainiert habe als Trainer, da wollte jeder mit mir trainieren, aber maximal nach dem Beintraining haben sie gesagt, Andreas, mit dir trainiere ich nicht mehr wieder, weil das war normal. Mhm. Also sich zu übergeben war normal.
Wahnsinn.
Ja, würde die Leute sagen, was seid ihr wahnsinnig, was macht ihr eigentlich? Das war auch sicherlich oftmals weit weg von gesund. Also das war einfach auch sehr grenzwertig, was er da gemacht hat. Guten jungen Jahren. Du wusstest nicht anders. Zu der Zeit war ja auch nicht so viele Plattformen, wo man sich informieren konnte, was ist gesund, was nicht gesund. Das war im Grunde genommen Learning by Doing. Und wenn du es überlebst, dann war es gut.
Wie gehst du denn persönlich jetzt mit Niederlagen um? Mega erfolgreicher Unternehmer, jeden Titel geholt, aber da gab es doch sicherlich auch Rückschläge, wo du mal gedacht hast, du hättest mehr erwartet. Wie gehst du damit um?
Grundsätzlich war ich froh, dass ich diese Ausbildung zum kognitiven Coach gemacht habe, weil da lernst du etwas. Das ist, dass du alles etwas aus einem anderen Perspektivenwinkel betrachtest. Mhm. Und du merkst halt irgendwann mal, eine Niederlage hat einen Grund, warum du eine brauchst. Ich sage brauchen. Mhm. Weil du wächst, wenn es gut läuft, wächst du an einer Niederlage. Du erkennst, dass du Defizite hast, wenn du mal eine Niederlage hast. Und somit ist zwischenzeitlich für mich eine Niederlage keine Niederlage, sondern ein Grund, meine eigene Perspektive zu wechseln und zu gucken, warum ist das jetzt passiert und warum ist passiert sowas überhaupt? Denn die Hauptverantwortung tragen wir immer selber, wenn sowas passiert. Und am Ende des Tages, wenn man eine Niederlage hat und man erkennt den Mehrwert einer Niederlage, dass man daraus lernen kann, dann ist ja gar keine Niederlage mehr. Es ist in dem Moment, wo du sie hast, ist es schwierig. Weil das ist leicht zu reden im Nachhinein, wenn du es überstanden hast. Nur das ist tatsächlich so, denn nach jedem Mal, wenn du es überstanden hast, wenn was war, weil es gehört zum Unternehmertum, gehören Ups and Downs. Du kannst nicht ständig besser werden, sondern ab und zu wirst du gebremst, bewusst gebremst von dir selber oder von Umständen. Und dann erlernst du natürlich, warum ist das jetzt alles passiert. Und zusätzlich, wenn Männer keinen Erfolg haben, eine gewisse Zeit lang, dann werden sie ziemlich einfallsreich, um erfolgreich zu werden. Dann denkst du nach. Du fängst an, auf einmal Dinge zu machen, die du vorher nicht gemacht hast. Du fängst an zu experimentieren, du hast neue Ideen. Und genau da trifft es wieder zu, dass du immer dann, wenn du mal nicht so funktionierst, wenn du mal nicht Erfolg hast, dass du tatsächlich am Ende des Tages, wenn du das Revue passieren lässt, dann was gefunden hast, was dich wieder erfolgreich macht. Das kannst du aber nur dann finden, wenn du einmal eben diesen Nicht-Erfolg gehabt hast.
Wenn du jetzt so dein typischen Klienten, also du hast eben gesagt, meistens über 40, oft im Business, erfolgreich und so weiter. Wenn man den jetzt mal typisch beschreiben würde, ne? Du sagst, er ist über 40, hat man verstanden. Der kommt jetzt zu dir und der sagt ja wahrscheinlich nicht, ich möchte ein Sixpack haben, denkt, damit ist er durch, ja. Aber was sagt der zu dir? Der sagt, Andreas, ich bin platt, ich kann meine Gedanken nicht mehr richtig fassen oder ich möchte oder ich habe irgendwie scheiß Ernährungsgewohnheiten, ich esse nur Pizza und Pasta und Döner auch mal zwischenrein, helf mir da, ich komme da nicht mehr raus oder wie ist so der Anspruch grundsätzlich an dich?
Na, du hast es schon auf den Punkt gebracht. Die meisten kommen und sagen, erstmal fühle ich mich nicht mehr wohl. Ich habe keine Energie mehr, ich bin müde, ich bin leer, bin ausgepowert. Ich möchte wieder dieses Gefühl haben der Energie, was ich kenne von früher, wo ich angefangen habe, bevor ich ein Business gehabt habe. Da war ich noch leistungsfähig, da konnte ich noch das und das und das machen. Dann ist ganz oft auch das Gewicht, das Körpergewicht, der Bauch im Weg. Viele haben einfach ein Problem damit, sind erfolgreich nach dem Bauch und sagen, ich möchte als erfolgreicher Unternehmer mit dem Bauch irgendwo rumstehen, das macht mir keinen Spaß. Ich hätte ihn gerne wieder weg, sodass mein Körper so aussieht wie mein Konto. Das höre ich ganz oft. Ja, ja klar, verständlich. Und also der Hauptantrieb bei den meisten ist, ich bin leer, ich bin erschöpft, ich bin müde, ich will wieder Energie haben und ich möchte wieder diese Ausstrahlung haben, die ich früher mal gehabt habe. Das ist so bei den Männern hauptsächlich. Bei den Frauen ist es ganz oft dann noch mal im 40., 45., 50. Lebensjahr. Oh, jetzt habe ich mich wirklich die letzten 5, 10, 15 Jahre gehen lassen. Ich gefalle mir gar nicht mehr. Das ist nicht schön. Und ich möchte wieder in ein Kleid reinpassen. Also das ist ganz oft die Bekleidung. Ich möchte wieder ein schönes Kleid anziehen. Ja. Im Sommer ärmelloses Kleid, dann ein kürzeres Kleid anziehen. Ich möchte mich nicht mehr verstecken. Und im Endeffekt, wenn sie dann zu mir kommen, es gibt ja auch ganz viele, die haben so das rein körperliche Bedürfnis, nur abnehmen. Die meisten entdecken dann aber im Gespräch, oh, ich brauche mentale Unterstützung. Weil am Ende des Tages, wenn jemand, der ein Unternehmen hat und andere Menschen führt, sich selbst nicht führen kann, dann hat er jetzt kein Problem zu wissen, was ist gesund, was ist nicht ungesund, sondern er hat eine Herausforderung, dass er meistens gestresst ist. So gestresst, dass er nicht mehr in der Lage ist, gesunde Entscheidungen zu treffen.
Trifft da oft auf dich auch das Thema KI, jetzt mal Schlagwort ChatGPT, mein heutzutage mal eingibt, du bist, sei mein bester Fitnesscoach, was soll ich machen? Dann gibst du ein paar Themen ein, dann wirft er dir ja schon einen Plan aus. Das ist ja Wahnsinn, ja. Also ist ja schon ähnlich wie wir früher mal vor 15 Jahren mal Austausch hatten. Was ist wann? Das gibt er dir. Ist es für dich aus deiner Sicht Fluch oder Segen jetzt für deine Rolle in dem Moment?
Für mich ist es ein Segen. Also im einfachen Grund, die Leute erkennen, wie wertvoll eine echte Beratung ist, weil eine KI kann nicht zwischen den Zeilen lesen. Ja. Eine KI kann dir einen Trainingsplan machen, einen Ernährungsplan machen, aber die kann halt nicht dann zum richtigen Moment, zum richtigen Zeitpunkt erkennen, was du wirklich brauchst. Ja. Denn das Trainingsplan, Ernährungsplan ist ein Stück Papier. Aber Menschen, die ein Gewichtsproblem haben, Menschen, die ein Bewegungsproblem haben, die brauchen nicht nur ein Stück Papier, sondern die brauchen eine Unterstützung auf einer ganz anderen Ebene. Denn ich nenne es immer mit meinen Kunden, das ist die Fahrt in den Keller. Im Keller findest du irgendwo, im zweiten Keller unten findest du die sogenannte Effizienzblockade, ich nenne es auch manchmal Leichen, die man da begraben hat und die holt man sich raus und guckt mal, was ist eigentlich die Ursache dafür, dass du ständig Dinge isst, die dir nicht gut tun? Warum trinkst du jeden Abend 2 Gläser Wein, obwohl dir das nicht gut tut? Warum kannst du nicht schlafen? Warum bist du nicht fokussiert? Was raubt dir tatsächlich Energie? Das kann halt eine KI nicht. Die kann halt nur einen Trainingsplan, einen Ernährungsplan, aber nicht fragen. Nicht gezielt fragen.
Ja. Absolut.
Genau, aber ich meine, bei dir geht es ja dann mit der Analyse los, ne?
Das Erste, was ich mache, ist erstmal zuhören. Ich höre erstmal zu. Also die Leute kommen zu mir und lasse ich sie erstmal reden. Dann die erste halbe Stunde gehört dem Kunden ganz alleine. Ich frage nur an Kleinigkeiten, dann lasse ich sie reden, einfach mal zuzuhören. Wen habe ich denn da überhaupt? Welches Bedürfnis hat er überhaupt? Und dann hast du halt ganz oft, sehr oft emotionale Themen. Das geht zurück bis zur Kindheit, das geht rein bis zum Glaubenssätze, was diese Menschen haben. Das geht hin bis zum Ängsten, was sie alles haben. Und im Grunde genommen ist die erste Arbeit, ich nenne es die Arbeit mit der Seele. Und den Menschen reden lassen, ankommen lassen. Er muss erkennen, dass er einen Partner hat, der mit ihm zusammenarbeitet. Und wenn er sich dann geöffnet hat, dann geht man auch irgendwann früher oder später ins Detail, aber nur so weit ins Detail, wie der Kunde es selber zulässt.
Also es ist auch Psychologie.
Ja, wenn man sagt, also eigentlich vom Schleifab zum Psychologen.
Ne? Genau. Also deswegen habe ich ja diese Ausbildung gemacht zum kognitiven Coach. Das war 2014. Da geht es darum, Effizienzblockaden abzubauen bei Menschen. Und die Ausbildung, die war die teuerste Ausbildung, die ich jemals gemacht habe. Und wir waren Gott sei Dank nur zu zweit. Das heißt, es wären eigentlich 12 gewesen, aber die war so teuer, dass die zum Anfang, zum Einstieg nur 2 gefunden haben. Und somit hatten wir die 3 besten Psychologen an der Hand, wo wir ein Jahr lang gelernt haben. Und diese Ausbildung war einerseits schön für meine Kunden, aber noch besser für mich selbst. Weil du lernst dich dann das erste Mal kennen, vor allem wenn der Professor heißt Professor Dr. Milenko, der hat gefragt, will jemand von euch beide auf einen heißen Stuhl sitzen? Und so naiv wie ich war, logischerweise direkt die Hand hoch. Und nach 10 Minuten wusste ich schon, warum der Stuhl heißer Stuhl heißt. Ja. Weil der ist natürlich, der ist jetzt knapp an die 80. Der hat natürlich ein Gespräch geführt mit dir, wo du innerhalb von wenigen Minuten dich selber einmal hinterfragt hast mit allem, was du denkst und wie du handelst. Er hat dich einfach mal selbst auf den Prüfstand gestellt, also nicht negativ, sondern einfach im positiven Licht. Und du musstest halt dann mal über dich selber nachdenken. Und dann wurde der Stuhl heiß. Aber im Nachhinein hat er bei mir eine Effizienzblockade aufgelöst, eine langwierige Effizienzblockade. Kann ich auch hier gleich sagen, ich hatte 2014 einen Burnout, bevor ich diese Ausbildung angefangen habe. Dadurch habe ich auch dieses Institut gefunden, weil ich wissen wollte, wie gehe ich damit um. Ich wollte mich nicht einfach nur blind Ärzten verlassen, sondern ich wollte wissen, wie gehe ich damit um. Ja, und da bin ich bei denen gelandet, habe eine Werbung von denen gelesen und dachte, hört sich nicht schlecht an. Dann habe ich da angerufen. Ich kann auch direkt einen Namen nennen, das Dr. Holzinger Institut in Stuttgart. Und Daniel Holzinger, mit dem ich heute noch sehr gut befreundet bin. Ja, und er sagte, ja, das und das und das und das und das und das. Und dann habe ich so gesagt, Moment, bevor ich irgendwas unterschreibe, möchte ich mindestens einen Tag bei euch sein, weil euch Psychologen traue ich keinen Meter über den Weg. Da hat er gelacht, dass er kommst halt vorbei, dann machen wir das. Und ja, da war ich dort um 9 und um 9:30 habe ich unterschrieben. Weil einfach, das war das direkte Einstiegsgespräch mit Professor Dr. Milenko, das war mir klar, das ist genau das, was ich brauche. Und das war im Grunde genommen, über viele Jahre konntest du das als Psychologe, als Zusatzausbildung machen und dann war es freigegeben für Therapeuten. Und da geht es einfach darum, herauszufinden, welche Blockade hat ein Mensch, was ihn in seiner Weiterentwicklung blockiert. Und das war für mich der Gamechanger. Also unabhängig von der Ausbildung, die ein gutes Jahr ging, habe ich natürlich auch dann sozusagen meine Fühler ausgestreckt in andere Bücher, andere Strukturen und habe das, was ich eigentlich vorher schon oftmals instinktiv gemacht habe, einfach verfeinert, um zu wissen, wenn du das tust, ist es ja so, dass du an der Seele des Menschen arbeitest. Und da solltest du wissen, was du tust.
Würdest du sagen, deine private Situation hat dir geholfen, das nochmal besser umzusetzen, weil du es besser nachvollziehen kannst, das Thema Burnout?
Ich würde sagen, dass es für jemanden, der noch nie einen Burnout gehabt hat, sehr schwierig ist, einen anderen Menschen zu beraten, der einen Burnout hat, weil dieses Gefühl, was man dabei hat, was da so im Kopf alles abgeht und was das hinterlässt, ich glaube nicht, dass man das aus dem Buch rauslernen kann. Garantiert nicht. Und deswegen war ich auch, das sage ich heute noch, froh, dass ich ihn gehabt habe, denn das hat mir neue Türen geöffnet. Ja.
Gab es schon mal einen Klienten, den du heimgeschickt hast oder gesagt hast, also sorry, bei dir ist alles zu spät oder bist bei mir falsch? Oder?
Das kam, muss ich überlegen.
Also Micha war es nicht, weil sonst hätte
das
verraten.
Es war, glaube ich, eine Dame, die ich heimgeschickt habe. Es war eine Dame, die ich heimgeschickt habe. Wie drückt man das jetzt aus, ohne jemanden zu kränken? Zu anstrengend.
Ja, hier darfst du alles sagen.
Okay, zu anstrengend. Die waren einfach zu anstrengend, weil sie einfach in ihren Denkweisen so festgefahren war, dass man gemerkt hat, da ist kein Millimeter Luft, um als Coach überhaupt sozusagen reinzukommen. Und es gibt dann, das nennt man auch die Lost People. Und Lost People musst du auch lost lassen, weil die kann man nicht retten. Am Ende des Tages können sie ja nur selber retten. Aber dafür müssen sie Informationen annehmen. Aber wenn das nicht funktioniert, dann lass es besser sein, weil sonst kriegst du Schmerzensgeld. Und am Ende des Tages sind beide frustriert, weil jetzt nichts funktioniert. Es war, glaubt man, es war eine Dame, aber sonst an sich zu mir. Bei mir heißt es immer, Andreas, du bist jetzt meine letzte Rettung. Die kommen zu mir. Ich sage, okay, warum? Ja, weil ich schon bei so und so vielen Coaches war. Ich sage, was haben die gemacht? Ja, die haben dir halt gezeigt, wie der Teller funktioniert, aber nicht gezeigt, wie dein Kopf funktioniert. Die landen dann im Endeffekt bei mir. Und
in der Regel, wie lange bleiben deine Klienten bei dir? Ist es so eine lebenslange Betreuung oder so der, ich sag mal, der Durchschnitt? Ne? Da gibt es sicherlich der ein oder andere, der früher oder später geht, aber was ist so der Schnitt?
Schnitt 2 Jahre.
2 Jahre.
Ja, die fangen an mit 3 Monaten, landen dann 2 Jahre bei mir.
Und viel spannender, wie viele halten das Thema durch? Also als Beispiel, jetzt siehst du nennen wir jetzt mal eine Klientin, weil wir es eben von der Klientin hatten. Wie oft kommt es vor, dass du deine Klientin siehst, ich sage jetzt mal nach 2 Jahren, und du sagst dann, oh, Gratulation, du bist schwanger. Und sie sagt, nee, ist halt nicht mehr in der Plan. Oder also, wie hoch ist die Rückfallquote?
Rückfallquote liegt bei 40%.
Okay.
Also das liegt einfach daran, wenn der Coach mal loslässt, und dann sind sie wieder auf eigenen Füßen, haben sie keine Feedbackgespräche mehr. Das heißt, diese ganzen Informationen, die über Jahre hinweg geflossen sind, werden nicht mehr wiederholt. Dann landen sie oftmals auch in ihrem eigenen sozialen Umfeld. Und wenn dein soziales Umfeld nicht die gleiche Sprache spricht wie du, dann wird es schwierig. Das ist auch immer, wenn ich eine Beratung habe, frage ich immer, ja, wie ist denn dein Umfeld? Wie sind denn die drauf? Wenn jemand jetzt zum Beispiel sehr ein hohes Gewicht hat, sage, was macht dein Umfeld? Machen die Sport, ernähren die sich gesund und schütteln den Kopf und sage, jetzt wird es schwierig. Weil du brauchst halt auch dann ein teilneues Umfeld. Weil du hast halt alte Verhaltensmuster, das nennt man so die sogenannte neuronale Autobahn, das sind unsere Denkmuster. Daniel, wie alt bist du?
44.
44.
Man sieht es aber nicht.
Nee, 43. Du hast halt jetzt drüben ein Flipchart, ist was anderes, da hätte ich es jetzt gleich kurz gezeigt. Ja. Du hast jetzt eine neuronale Autobahn, das heißt, in diesen neuronalen Autobahnen sind deine ganzen Denkstrukturen eingetragen. Das heißt, das, was du denkst, wird ja ständig wiederholt. Das ist sozusagen dein Universum. So, und dein Universum hat Gesetze und Regelungen, das sind auch deine Glaubenssätze. Jetzt sind vielleicht ein paar davon zum Thema Essen, zum Thema Bewegung, sind nicht richtig. Ja. Jetzt komme ich und sage, ich habe eine Idee. So, jetzt haben wir aber 44 Jahre gegen eine Stunde Beratung. Und jetzt weißt du, was anstrengend ist.
Ja, absolut.
Genau, und deswegen ist eigentlich die Aufgabe immer, erst überhaupt mal die neuronale Autobahn überhaupt mal aufzudecken und zu gucken, welche Informationen kann man drin lassen, welche sollte man optimieren. So, und dann ziehe ich die Menschen rüber auf den neuronalen Trampelpfad. Der neuronale Trampelpfad ist halt die Information, die sie von mir bekommen. Und die müssen natürlich verstärkt werden, damit die irgendwann auch mal zu einer neuronalen Autobahn werden. Und das dauert halt seine Zeit. Und da kannst du nicht sagen, jetzt schnipse ich mal mit dem Finger und Andreas war da und läuft alles. Das ist nichts anderes wie beständiges Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Das Gleiche, was man mit den alten Glaubenssätzen gemacht hat, muss ich mit den neuen machen. Mhm. Wenn ich dann einen Mentor habe, ist das schon mal mega. Mit dem regelmäßig Feedback-Gespräche führe. Sei es offline, online, ist es egal. Ich mache die meisten Gespräche online.
Ja. Wie oft?
Mit meinen Intensivkunden einmal die Woche. Mit meinen Nicht-Intensivkunden alle 2 Wochen und dann gibt es die Kunden, die nur alle 4 Wochen. Aber die sind meistens schon länger dabei, da reicht auch alle 4 Wochen. Ja.
Aber wie grundsätzlich, also ich meine, du hast doch auch mal eine Phase, wo du vielleicht faul bist und sagst, oh, ich habe jetzt gar keinen Bock. Ich meine, hast dein Alter ja schon verraten, stehst ja top da. Also ich meine, wie zieht man das durch auf Dauer? Ich bin Läufer, ich laufe 3-4 Mal die Woche. Ich war heute Morgen um 5.40 Uhr tatsächlich laufen. Ich laufe mit zwischen 8 und 10 Kilometer. Dass die Kinder schlafen noch. Ich brauche das für mich. Ich ziehe diesen ganzen Tag mit. Aber ist für mich auch wie eine Sucht, das Laufen, als Ausgleich. Aber trotz allem, jetzt in deinem Alter, mit deiner Lebenserfahrung, mit der Thema psychische Thematik gehabt, man ist ja so fokussiert, wie Daniel vorhin gesagt hat, eine Sucht. Muss ein Körper und dein Körper verändert sich ja auch im Alter. Ist ja anders jetzt mit 60 als mit 40, gehe ich mal von aus. Klar. Wie gehst du damit um und gibt es mal Zeiten, wo du sagst, ich habe gar keinen Bock, Couch, in meiner Ruhe, will mein Bier trinken mal oder gibt es das bei dir gar nicht?
Nee. Also das ist tatsächlich so. Das ist tatsächlich so, dass ich gar keinen Alkohol trinke. Also wenn, dann kommt es 1-2 Mal im Jahr vor, dann ist aber kein Bier, dann ist Whisky in der Regel. Aber das liegt daran.
Wenn dann richtig.
Genau. Das ist wohl wahr. Wenn dann so, dass die anderen sagen, sag mal, machst du das regelmäßig? Ich sage, nein, mein Leber ist nur gesund, deswegen vertrage ich das etwas besser. Na, das ist so, dass ich tatsächlich, das liegt sicherlich auch in der Wettkampfzeit, manche nennen es Disziplin. Für mich ist es keine Disziplin, sondern es ist für mich einfach ein gesundes Verhalten. Und natürlich, was ich jetzt mache, ich habe es ja vorher schon gesagt, ich lege mich jeden Mittag für ein Powernap hin, 20, 25 Minuten. So schlau wäre ich auch am liebsten schon mit 25 gewesen, weil das ist, was uns körperlich und mental gut tut. Und ansonsten habe ich dieses Trägesein, habe ich nicht. Ich trainiere in der Woche 5 bis 7 Mal. Fahrradfahren in der Regel, Entschuldigung, muss ich mal husten. In der Regel pro Tag 25 Kilometer, weil ich fahre immer ins Geschäft hin und her. Und somit, ich gucke manchmal selber in meinen Ausweis rein, denke, Kollege, da steht ein 6er. Da gucke ich in den Spiegel und denke, kann nicht sein.
Ja.
Und bis jetzt funktioniert das Ganze noch richtig gut, sodass ich eigentlich diese Erschöpfung gar nicht so habe. Sicherlich, ich kann mich nicht vergleichen mit 30, auf gar keinen Fall. Aber ich würde sagen, das liegt einfach daran, dass das, was ich meinen Kunden empfehle, das mache ich selber. Das heißt, ich schlafe jede Nacht mindestens 7 Stunden netto. Ich meditiere jeden Tag 20 Minuten. Ich mache regelmäßig Sport, Ausdauersport. Ich ernähre mich gesund. Habe auch ein gesundes Mindset. Habe eine tolle Partnerschaft, die auch wichtig ist, damit es funktioniert. Und somit muss ich sagen, ich klopfe auf Holz. Ich würde sagen, ich könnte auch als 35, 40-Jähriger leistungstechnisch weg durchgehen, das geht. Steht und fällt natürlich schon mit dem, dass ich einfach das, was ich tue, mit viel Leidenschaft tue. Für mich ist Sport keine Last, für mich ist Sport keine, ich muss es jetzt machen, sondern es ist für mich eine Selbstverständlichkeit.
Routine.
Absolut, reine Routine. Kostet mich keine Energie.
Ja. Du sprichst von Mindset. Was bedeutet für dich ein starkes Mindset und wie entwickelt man es?
Im Grunde genommen ist das Mindset, das ist ja nichts anderes wie die Fitness für den Kopf. Das, was du für deinen Körper machst, mach das auch für den Kopf. Und um überhaupt ein gesundes Mindset zu haben, gibt es immer eine Basis dafür. Und das ist die Basis, und das Energy is the key. Viele wünschen sich alles Mögliche, auch ein gesundes Mindset. Wenn ich aber nicht die Energie dafür habe, diese Extrameile zu gehen, diese Fokussierung zu haben, dann soll ich immer als allererstes mal nicht noch die nächsten 20 Weiterbildungen buchen, sondern einfach überlegen, habe ich überhaupt die Energie dazu? Also Energie ist für mich immer das Spiel zwischen Energieräuber und Energiespender. Welche Energieräuber habe ich? Schlafe ich wenig? Oh, dann könnte ich an der Schlaf arbeiten. Das ist ein Energieräuber, der größten Energieräuber. Habe ich ständig negativen Stress? Machen wir mal Gedanken drüber, warum habe ich negativen Stress? Woher kommt das überhaupt? Alles klar, löse ich auf. Dann bewege ich mich zu wenig. Dadurch habe ich einen niedrigen Energiespiegel, alles klar. Dann lasse mich mehr bewegen, lasse mich gesund bewegen. Und das ist für mich die Basis, die grundsätzliche Basis für alles. Also wenn Menschen erfolgreich werden wollen, brauche ich ein gesundes Mindset, ein starkes Mindset. So, wenn ich eine Extrameile gehen möchte, brauche ich Energy. Also runtergerechnet lande ich bei der Energie. Und dann ist das Mindset nichts anderes für mich persönlich, wie auch seine eigenen Verhaltensstrukturen zu hinterfragen. Einfach mal drüber nachzudenken, was erzähle ich da überhaupt? Ist das alles richtig so? Bin ich da auf der richtigen Spur? Bin ich da schon zu eingefahren? Und Weiterbildung dazu, das heißt aber für mich auch ein Punkt, dass ich natürlich nicht auf der Stelle stehen bleibe, sondern eben einfach mein Wissen weiterentwickle. Und zusätzlich, dass ich in schwierigen Situationen stabil bin. Das ist auch Mindset-Sache. Bin ich in schwierigen Situationen, wo es eng wird, sei es finanziell, sei es in einer Beziehung, sei es in einem Geschäft, was auch immer. Wie gut kann ich mit diesen Situationen umgehen? Wie stabil, wie stressstabil bin ich da? Das ist für mich Mindset. Lässt sich genauso trainieren mit der Körper auch.
Ja, würdest du sagen, jeder kann ein stabiles Mindset sich aneignen?
Ja, in seinem Ausmaß. Ja. Weißt du, man kann natürlich nicht sagen, okay, jeder ist Einstein. Wird schwierig. Aber in seinem Ausmaß, wir Menschen neigen eher dazu, dass wir weit unter unseren Möglichkeiten bleiben. Weil natürlich sich weiterzuentwickeln ist ja immer eine Frage des Verlassens der Komfortzone. Und der Mensch ist von Natur aus geprägt, Energie zu sparen. Also wir sind alle geniale Energiesparprogramme. Also wenn jemand zu mir sagt, er ist faul, das sage ich würde ich dir nicht unterschreiben. Du hast einfach nur einen ausgeprägten Energiesparmodus, weil du weißt, das, was du jetzt tun sollst, energetisch brutal aufwendig. Deswegen, das mit dem Thema Faulheit, lass dich mal dahingeschleppt, ob das richtig ist. Und dieses Weiterentwickeln hat ja immer was damit zu tun, kann ich das überhaupt von meiner Energie? Und jeder Mensch hat Potenzial, sich weiterzuentwickeln. Nur eben habe ich die Energie. Und da muss ich sagen, wenn ich dann die Ernährungsprotokolle anschaue, die ich von vielen Menschen bekomme, sage ich, nee, die Energie hast du nicht. Also hör auf, was zu wollen, was du energetisch dir gar nicht leisten kannst.
Thema Routinen. Gibt es so eine Routine, wo du sagst, jetzt gerade für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, kann ich empfehlen, jetzt was ganz Einfaches?
Habe ich.
Schlafen.
Und warum?
Das war jetzt grundsätzlich, also das hat mit dem Schlafen was, und zwar zwei Dinge. Schlaf ist nicht verhandelbar. Punkt. Und du hast einmal den Nachtschlaf, der ist unschlagbar. Und das sind 7 Stunden Nettoschlaf. Also verdammt nochmal, geh zur rechten Zeit ins Bett und steh zur rechten Zeit auf. Gewöhn dir an, zu regelmäßigen Zeiten ins Bett zu gehen und zu regelmäßigen Zeiten wieder aufzustehen. Der Körper gewöhnt sich dran. Und dann gönn dir einfach tagsüber 20, 25 Minuten Auszeit. Das ist ein kleiner Powernap, am besten nicht über 25 Minuten, sodass man nicht in die Tiefschlafphase kommt. Und das wäre für mich ein Wunsch für alle Menschen, dass sie sich mehr genau um diesen Aspekt kümmern, um sozusagen diese geniale Ruhephase für Körper und für Geist, und das ist der Schlaf.
Okay, kann man sowas lernen?
Also erstmal kann man lernen, überhaupt zu schlafen.
Ja.
Denn was man ganz oft hört ist, ja, aber wenn ich abends schon um 22 Uhr ins Bett gehe und ich komme erst um 20 Uhr nach Hause und habe ja gar nichts erlebt. Ich sage, ja, das ist ein toller Glaubenssatz, dann wirst du es nie schaffen. Sondern du musst halt überlegen, wenn du um 22 Uhr ins Bett gehst und um 6 raus, dann hast du 8 Stunden, 7 Stunden Netto-Schlaf brauchen wir. Für 7 Stunden Netto-Schlaf müssen wir aber mindestens 7,5 Stunden im Bett liegen. Damit wir 60 bis 90 Minuten Tiefschlaf haben, 90 bis 120 Minuten REM-Schlaf haben. Was passiert am nächsten Tag? Du stehst auf und das Leben beginnt schon um 6, nicht erst um 9. Weil jeder weiß es, wenn er müde ist, wie sich die ersten 1, 2, 3 Stunden anfühlen. Das ist ja nicht schön. Und meistens kompensiert man es dann mit einem Kaffee, mit Koffein. Das ist aber dann ein synthetisches Wachsein. Das ist kein echtes Wachsein. Ein echtes Wachsein beruht auf einer ganz anderen Leistung.
Aber würdest du sagen, dass Ausschlafen Schwachsinn ist? Also zu sagen, ich kenne Leute in meinem Umfeld, die schlafen, oftmals haben die halt entweder keine Kinder oder sind so eingestellt, schlafen dann 10 Stunden. Ich zum Beispiel schlafe oftmals zwischen 5 und 6 Stunden, bin dann wach, gehe dann morgens, wie gesagt, meinen Lauf machen und fühle mich auch nicht müde, um ehrlich zu sein. Deswegen ist für mich die Frage, braucht man wirklich jeder Mensch pauschal, jeder Mensch braucht mindestens 7 Stunden? Das wäre die erste Frage. Und die zweite, wenn Leute 10 Stunden schlafen, würdest du denen ja sagen, stell einen Wecker nach 7, steh auf?
Das eine bis andere ist nicht optimal. Und zwar, die Wissenschaft sagt, dass 98% der Bevölkerung braucht 7 Stunden Nettoschlaf.
Ja.
Du bist überlebensfähig mit 5, darum geht es nicht. Aber diese maximale Leistungsfähigkeit, diese Resilienz und mentale Stabilität, die kommt bei 7 Stunden. Weil du kannst in 4 bis 5 Stunden, 5,5 Stunden, vielleicht auch 6 Stunden, schaffst du es nicht, auf diese Menge Tiefschlaf und nicht auf diese Menge REM-Schlaf zu kommen. Du bist zwar im Bett gelegen, aber die Schlafqualität ist ja nicht hoch genug. Und es gibt nur 2% von Menschen weltweit, die kommen mit weniger wie 5 Stunden aus. Oder weniger wie 6 Stunden. Die haben einen genetischen Defekt. Vielleicht gehörst du zu denen. Ja. Ich weiß es nicht.
Ja. Kann alles sein. Ja. Aber es gibt ja oftmals so, gerade bei vielleicht auch bei Führungskräften oder Leuten, die hohe Verantwortung unternehmerisch tragen, die dann sagen, okay, ich nehme meine Probleme mit ins Bett. Also nicht Thema nicht abschalten können. Wie steuert man dagegen? Also ist es auch eine Sache, wo du sagst, naja, leg halt dein Handy weg und mach die Augen und die Klappe zu. Aber funktioniert ja wahrscheinlich nicht, oder?
Das ist nicht ganz so einfach, weil es steckt ja immer dahinter, wenn Unternehmer Führungskräfte das ins Bett nehmen, dann haben sie Befürchtungen. Sie haben Befürchtungen, dass sie es nicht schaffen, dass sie es einfach nicht handeln können, weil es zu viel ist. Da muss man einmal am Selbstbewusstsein arbeiten, weil wenn man den Menschen sagt, hast du jemals was verbockt? Wie viel von allen unternehmerischen Tätigkeiten verbockt? Ah, 2%. Also über das machst du dir jetzt Gedanken. Über 2%, die 98% waren gut. Das ist eine. Das nächste ist natürlich auch ein Ritual zu haben. Das Ritual bedeutet, wenn ich um 22 Uhr ins Bett will, dann muss ich halt spätestens um 21.30 Uhr das Handy aushaben und muss einmal mich runterfahren. Die Natur hat es so vorgesehen. Das heißt, der Urzeitmensch, der hat halt kein Handy gehabt, der hat halt kein Laptop und sonst was gehabt, sondern er saß vorm Feuer und wurde irgendwann müde. Und hat sich dann schlafen gelegt. Das war ziemlich früh. Es gibt ja einen Biorhythmus. Der Biorhythmus, der ist unumstößlich für die meisten Menschen. Es gibt halt die Unterschiede zwischen Lerchen und zwischen Eulen. Aber die Eulen müssen auch nicht nachts um 2 ins Bett gehen. Und man kann das üben. Und zwar, da habe ich eine ganz einfache Technik. Wenn Menschen grüblerisch ins Bett gehen, passiert Folgendes. Die lenken sich ja vorher so viel ab, dass das Gehirn ja gar keine Zeit hat zum Grübeln. Also wann macht es dann das Grübeln? Wenn sie im Bett liegen, weil dann ist Ruhe. Sie nicht abgelenkt. Jetzt fängt das Gehirn an zu grübeln. Das mache ich vorher. Bewusstes Grübeln. Also nichts dem Automatismus überlassen, sondern ganz bewusstes Grübeln. Nämlich sage so, ich weiß ja, dass ich jedes Mal anfange zu grübeln. Also lege ich mir ein paar Blatt Papier hin und schreibe mal alles auf, was da im Kopf vorgeht. Und dann mache ich mir hinten dran noch einen Lösungsvorschlag. Und das parke ich mir in der Küche, wo ich ganz genau weiß, es geht nicht verloren. Wenn man das regelmäßig macht, ist die Garantie ziemlich hoch, dass man nicht mehr so stark grübelt. Und dann eben einfach dafür sorgen, dass man in diesen, man nennt es in den Niedrigfrequenzen, Beta-Bereich kommt vom Gehirn. Das heißt, im Grunde genommen, kann man sich vorstellen, die meisten Menschen, die gehen ins Bett, als ob sie mit dem ICE durch den Bahnhof durchballern und mit 300 ausspringen und sagen, so, ich komme irgendwie zum Stehen. So, legen sie sich ins Bett. Das kann nicht funktionieren. Sondern die müssen einfach dieses Ausrollen, dieses Runterkommen. Das heißt, ich muss einfach mal ab einem gewissen Zeitpunkt, halbe Stunde, besser wäre sogar noch eine Stunde davor, sagen, ich lasse los, alle digitalen Medien ausschalten, keine WhatsApp mehr, keine Nachrichten mehr. Am besten aufs Sofa was Entspannendes angucken, keinen Mord und Totschlag, kein Krimi, sondern irgendwas Entspannendes. Und dann sich vorbereiten, dass man demnächst schläft, weil eben der Schlaf ist nicht verhandelbar.
Zu dem Thema Ernährungsergänzungsmittel, das interessiert mich. Wie stehst du dazu? Sagst du, das ist ein Muss, dass man Vitamin D etc. die Standardthemen nimmt oder sagst du, das hat man früher anders gesehen als heute? Wie ist deine Meinung dazu?
Grundsätzlich müssen wir erstmal den Namen zerlegen und das Namen heißt Nahrungsergänzung und kein Nahrungsersatz. Weil die meisten Menschen ist Nahrungsersatz, weil sie einfach in der Basis gar nichts richtig machen oder halt einfach ein schräges Essverhalten haben. Da ist halt die Frage, kann die Nahrungsergänzung sich überhaupt entfalten? Nur zum Teil. Und dann sind ganz viele Menschen extrem enttäuscht, weil die Nahrungsergänzung, ja, das Versprechen hat sie aber nicht eingehalten. Ja. Wenn ich halt in der Basis gar nichts abdecke, dann kann die Nahrungsergänzung nicht richtig funktionieren. Dann gibt es sogenannte Nahrungsergänzungen, die haben eine sehr hohe Priorität. Und das ist zum Beispiel Vitamin D, ab Oktober sowieso. Und du findest ab Oktober viele Menschen, die haben Vitamin D-Mangel. Warum? Die Sonne ist halt nicht da, zumindest nicht im Ausmaß. Die Sonne steht flacher. Wir sind sehr selten draußen, weil es draußen unangenehm ist. Wir sitzen nur in Räumlichkeiten hier drin. Das Deckenlicht, wo wir jetzt gerade sitzen, das hat 300 Lux. Draußen haben wir jetzt sogar, wenn es bedeckt ist, 10.000 Lux. Wir brauchen das Licht. So, im Sommer haben wir 100.000 Lux. Und dadurch haben wir das Problem, dass der Vitamin D-Status runtergeht. Also Vitamin D ganz klar ja, aber eben am besten auch mal testen lassen, ob man im richtigen Range ist, weil viele hauen einfach rein, denken, wird schon irgendwie funktionieren. Magnesium, ganz klar, ganz vorne, weil man bei den meisten Menschen Magnesiummangel findet. Dann haben wir noch Omega-3, das muss auch sein. Wir brauchen ein Verhältnis zwischen Omega-6 und Omega-3. Das heißt, das muss mit rein, wird wahrscheinlich auch demnächst hoffentlich aufs kleine Blutbild draufkommen, Omega-3-Status, weil das ist wichtig für entzündliche Prozesse. Dass der Körper die entzündlichen Prozesse ausgleichen kann. So, jetzt wird's schon mal, jetzt sind wir schon mal da angelangt, wo man sagt, das ist ein Muss. Das ist nicht, ich könnte, ich sollte, sondern da sind wir ganz vorne mit dabei. Dann gibt es halt noch so ein paar Sachen, wie ich persönlich im Winter Zink nehme, einfach auf mein Immunsystem zu aktivieren. Dann nehme ich Glutamin, das ist eine Aminosäure auf das Immunsystem. Kreatin im Moment ganz groß am Kommen, weil viele entdeckt haben, dass Kreatin eben nicht nur für die Kraft da ist, sondern auch fürs Gehirn da ist und wichtig ist im Alter. Ja, es gibt schon ein paar Sachen, die sind schon wichtig. Warum? Wenn man mal 50, 60 Jahre zurückgeht, da war einfach die Nahrungsmittelqualität auch noch eine andere. Zwischenzeitlich haben die wenigsten noch einen eigenen Garten. Zwischenzeitlich ist das so, dass natürlich ziemlich viele künstliche Stoffe auf dem Markt sind, dass halt auch das Gemüse und das Obst eben nicht mehr sonnenreif geerntet wird. Und das ist halt immer die Frage, hast du wirklich noch alles, was du brauchst? Steht und fällt natürlich auch immer damit, wie gut ernähre ich mich tatsächlich. So haben wir jetzt jemand, der sich Fastfood reinballert, Konservierungsstoffe, Stabilisatoren, Farbstoffe, der wird wahrscheinlich auf viele Sachen angewiesen sein. Die Frage ist halt wiederum, wie gut ist die Qualität von Nahrungsergänzung? Aber da muss man aufpassen. Weil der Markt ist riesengroß, da werden ja Milliarden umgesetzt. Ja,
Wahnsinn.
Und da wird halt ziemlich viel Unfug betrieben im Markt. Es wird halt Sachen rausgegeben, die dann letztendlich den Wert, was sie angeben, nicht haben. Also Nahrungsergänzung ja, Prioritätsliste auf jeden Fall. Und am besten ist die Ernährung, die Basisernährung, 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag richtig strukturieren. Und dann wird der Bedarf der Nahrungsergänzung etwas kleiner. Aber wir sind nicht frei davon.
Okay. Was sind so die 3 größten Missverständnisse über Fitness oder gesunden Lifestyle, die du jetzt in deinen Coachings von den Leuten hörst?
Die Zeit, der Zeitfaktor. Viele glauben, dass man sowas innerhalb von 8 Wochen rocken könnte. Das ist völliger Unsinn, das ist ein Lifestyle. Ein Lifestyle macht man nicht 8 Wochen, sondern ein Lifestyle macht man immer. Das dauert halt einfach eine gewisse Zeit X, bis sich das verankert hat in eine Routine, in die eigene gesunde Routine. Dann nächstes ist, dass man Gesundheit kaufen kann. Die kann man nicht kaufen, die kann man sich nur erarbeiten. Das ist nicht so, dass ich Geld auf den Tisch lege und dann wird alles funktionieren, sondern es ist Arbeit. Es ist einfach immer wieder Fleißarbeit. Ich habe halt die Verpflichtung, 3-mal die Woche eine Stunde Sport zu machen oder 6, 7 Mal die Woche 10, 15 Minuten intensives Workout zu machen. Ich habe halt die Verpflichtung, abends zur richtigen Zeit ins Bett zu gehen. Da kriegst du nichts geschenkt, das musst du tun. Und es ist immer noch so, dass halt, wie man jetzt auch sehen kann, durch die Diabetikerspritze tatsächlich viele Menschen denken, ja, wenn ich mir jetzt eine Spritze kaufe, löst das ganze Problem auf. Nein, das Problem verstärkt sich noch dazu, weil ja die Handlungsweise nicht geändert wird. Das ist der häufigste Irrtum ist, es geht innerhalb von kurzer Zeit. Irgendwelche Nahrungsergänzungen nehmen mir die Arbeit ab. Das sind die Hauptfaktoren.
Ja. Und so das Thema mehr raus als rein, also ich meine das Kaloriendefizit, ja, ist ja auch immer so ein, sag ich mal, so ein großes Thema, wo es natürlich auch Coaches gibt, die sagen, naja, eigentlich kannst du essen, was du willst, du musst bloß mehr raus. mehr raustrainieren. Ist es genauso ein Schwachsinn oder sagst du, naja, ein bisschen, was ist da schon dran?
Also grundsätzlich, klar, du kannst natürlich nicht mit dem Kalorienüberschuss abnehmen, das wird schwierig. Ja. Aber es ist natürlich, es gibt noch ein paar andere Faktoren. Deswegen kommen ja ganz viele zu mir und sagen zu mir, Andreas, du bist meine letzte Rettung. Da sage ich, warum? Ich war bei so vielen Coaches. Genau, die haben einfach pauschale Aussagen getätigt. Mhm. Es hintendran, außerdem, dass ich ein Kaloriendefizit aufbauen sollte, brauche ich auch noch einen gesunden Blutzuckerspiegel. Ein gesunder Blutzuckerspiegel ist die Grundvoraussetzung, um langfristig gesund abzunehmen. Wenn ich kurzfristig ein paar Kilo verlieren will, kann ich das missachten. Aber wenn ich langfristig gesunder will, muss ich den Blutzuckerspiegel im Fokus haben. Ich sollte wissen, was ich frühstück. Ich sollte wissen, wann mein Mittagessen kommt. Weil wie Sie sagen, ist ja völlig egal, weil du was isst. Du kannst auch abends deine 2000 Kalorien essen. Ja, sehr gute Idee, abends, bevor man ins Bett geht, noch 2000 Kalorien zu essen. Das ist semi-professionell. Sondern es sind so ein paar Grundregeln da, und die soll man nicht missachten und die sollte man kennen, die sollte man wissen, wie sie funktionieren. Das ist auch der Blutzuckerspiegel, das sind die Mahlzeitabstände, das sind auch nochmal das, wann esse ich was, weil wenn ich denke, okay, ich brauche 2500 Kalorien, heute Morgen habe ich nichts gegessen, heute Mittag nur ein bisschen was, dann esse ich halt den Rest heute Abend um 20 Uhr. Das ist semi-professionell.
Schlecht,
ja. Ja, der wird nicht schlafen, der kann nicht gescheit schlafen und der hat das Problem, dass natürlich er sein Auto dann getankt hat, wenn er es in die Garage stellt und dann wird der Sprittank nicht leer. Das heißt, er muss ja dann irgendwo die Energie hinbringen. Der Körper ist abends noch dazu insulinsensibel. Das heißt, er lagert abends schon ein und somit macht das keinen Sinn. Ihr habt auch schon mal gehört, frühstücken wie ein Kaiser, Mittag ist ein Küsing, abends ein Bettler. Die wussten früher nicht, was da los war. Warum? Heute weiß man biochemisch, dass da so ein paar Sachen zu berücksichtigen sind. Das bedeutet nicht, dass man abends nichts essen muss, aber halt nicht unbedingt die größte Mahlzeit.
Deine Sicht als High-Performance-Coach, was unterscheidet denn eine erfolgreiche Führungskraft oder auch ein erfolgreicher Unternehmer von einem, ich sage jetzt mal, einem durchschnittlichen?
Also der erfolgreiche Unternehmer führt sich selber. Der führt sich selber und das siehst du ihm auch an. Den meisten siehst du das an. Und dann hast du halt weniger erfolgreiche Unternehmer, den siehst du, dass sie selber nicht führen kann und die sind nicht authentisch, weil die einfach ihren Leuten etwas abverlangen, was sie selber gar nicht liefern. Und das ist natürlich irgendwann auch mal so ein Kommunikationsbuch, weil der sagt zwar was, aber die Körpersprache und die energetische Ausstrahlung sieht halt komplett anders aus. Und deswegen ist das ein Mismatch, weil Menschen, die gegenüber sind, die sehen das gar nicht bewusst, aber sie fühlen es, dass da was nicht stimmt. Und der erfolgreiche Unternehmer, der tut auch in der Regel das, was er seinen Mitarbeitern abverlangt.
Also er geht voran.
Der muss vorangehen, weil das ist einfach, der im Grunde genommen ist wie beim Kind. Ne? Das Kind guckt beim Papa nach oben und je nachdem, was der Papa macht, spiegelt das Kind den Papa. Wenn der Papa Unfug macht, spiegelt das Kind auch Unfug. Wenn der Papa stabil ist und gute Sachen macht, spiegelt das Kind den stabilen Papa, den gesunden Papa und wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch so einen Lifestyle haben. So machen sie Mitarbeiter auch.
Absolut. Ja. Persönlich, den Faden verloren, musst du machen.
Kein Problem. was mich noch extrem interessieren würde, ist, ob es eine Gewohnheit oder Überzeugung gibt, wo du vielleicht früher gelebt oder gedacht hast, wo sich im Laufe der Jahre auch verändert hat, wo du sagst, da habe ich früher so gemacht, vielleicht auch im Umgang mit deinen Coaches oder vom Ansatz her, wo du sagst, na, das ist veraltet, das macht man so nicht mehr. Gibt es da eine Sache, wo du sagst, ja, absolut.
Ja, ich war zu streng.
Zu streng?
Ich war viel zu streng. Ich habe, weißt du, wenn du selber etwas tust und für dich selbstverständlich ist, dann denkst du, jeder andere, Entschuldigung, warum kannst du das nicht? Ja. Ich mache das seit 15 Jahren, 20 Jahren, was hast du damit ein Problem? So, das habe ich abgeschwächt und zusätzlich auch das, was ich können muss, müssen andere noch lange nicht können. Auch nicht nur im Bereich von Sport oder sonst was, sondern auch von meiner Denkweise. Einfach den Menschen ein bisschen mehr Luft lassen. Man neigt sehr gerne zu einem Menschen einzuschränken, weißt, und so Regeln aufzustellen. Nur weil die Regeln für mich gelten, müssen die Regeln auch für anderen gelten. Das ist ein Irrtum. Weil jeder hat sein eigenes Universum.
Wo siehst du jetzt dich persönlich mit einem High-Performance-Coaching so in den nächsten 3 bis 5 Jahren?
Weiterhin bei den Reifen logischerweise. Zusätzlich natürlich bei den Menschen, die auch irgendwann mal als Unternehmer in die Rente gehen, weil die haben eine ganz große Aufgabe. Die haben eigentlich die größte Lebensaufgabe überhaupt. Weil Menschen, die ständig Verantwortung getragen haben, man nimmt ihnen die Verantwortung weg, die leiden irgendwann ganz extrem, weil sie auf einmal keine Anerkennung mehr bekommen. Ihr habt das ja mitgekriegt.
Mit Trigema.
Trigema, da war es genau, ja. Das war genau das. Der war ständig sozusagen im Business aktiv und dann wurde ihm genau das genommen. Das hat ihm natürlich den Dopaminwert so in den Keller geschossen. Und er ist im Alter von 80, wo du sowieso nicht mehr so viel Hormone hast, dass es ihm komplett zerlegt hat, dass er in einer Depression gelandet ist. Und das ist das, was sehr vielen Unternehmern passiert, wenn sie nicht frühzeitig neue Aufgaben übernehmen. Deswegen meine Empfehlung für alle Unternehmer, hört auf zu glauben, ihr müsst in Rente gehen. Das ist keine gute Idee. Wenn du Menschen Erfolg nimmst, dann entziehst du ihnen die komplette Lebensenergie. Und die komplette Lebensenergie ist nichts anderes als ein Hormoncocktail, was hauptsächlich aus Dopamin besteht.
Das heißt, keine Rente mehr für Unternehmer?
Nee. Du siehst ja auch, ich kenne ja viele Unternehmer und gerade jetzt zwei aktuell. Und der eine ist jetzt nach Mallorca. Jetzt verkauft er sein Haus wieder. Er hat gesagt, er wird verrückt. Er wird wahnsinnig. Er fängt schon mittags an zu saufen.
Ja. Oh, das kann auch nett sein.
Das geht nicht. Er hat sich schön vorgestellt, aber es ist nichts für ihn. Er braucht einfach eine Aufgabe. Mhm. Und entweder ich schaffe mir da eine Aufgabe. Ich kenne zum Beispiel einen Unternehmer, der hat aufgehört in seinem Unternehmen, hat dann einfach mal hat es nötige Kleingeld gehabt und hat gesagt, ich mache jetzt eine für alternative Energie eine Firma auf. So, und die hat er aufgemacht für 800.000 und 5 Jahre später war sie 45 Millionen wert.
Ja, geil.
Hat wieder gearbeitet, hat einen Riesenspaß dran. Ich habe hier auch jemanden, der ist 81. Der kommt aus dem Bankenbereich. Der hat immer noch eine 40-Stunden-Woche, obwohl er in Rente ist.
Mhm. Aber weil er es will.
Der ist glasklar im Kopf. Mhm. Der ist 81, der ist glasklar im Kopf. Der kommt in der Woche zweimal zum Training.
Das sehen wir ja auch. Ne? Das ist ja für uns auch Unternehmer. Sein ist ja letztendlich ein Hobby. Das macht ja Spaß.
Ja.
Sonst würde man sowas nicht machen. Das macht ja Spaß.
Ja,
das ist ja, glaube ich, das Tolle. Ja,
ja.
Absolut. Ja.
Deswegen bitte, liebe Unternehmer, falls es euch langweilig ist, am Storrenacker 1A 76139 Karlsruhe vorbeikommen. Ich kann euch gut helfen, dass euch nicht langweilig wird.
Sensationell. Das war sogar der perfekte Schlusssatz auf jeden Fall. Andi, vielen, vielen Dank. Es war ultra spannend. Ja. Und auch an alle den Tipp, wenn ihr irgendwie am Struggeln seid oder euch verändern möchtet, man hat es gehört, auch mental oder sportlich, figurtechnisch, ja, meldet euch beim Andreas Drienbacher. Ihr habt gemerkt, er hat richtig Ahnung und ist auch noch sympathisch, also von dem her super, vielen Dank.
Andi. Also danke auch von mir,
ja,
hat Spaß gemacht.
Und herzlichen Dank, ja.
Ja, wir haben sicherlich, also wir hätten jetzt noch echt einige Fragen, aber vielleicht machen wir irgendwann Part 2 und wir wissen, wo er ist.
Jederzeit könnt ihr. Ich könnte euch jetzt noch Material liefern für mindestens 2 Tage, nonstop, zu allen Themen, weil das, was wir jetzt gemacht haben, war, wir haben nur die Oberfläche angeritzt. Da kann man schon schön in Tiefe gehen, ja. Sei es jetzt beim Schlafen, sei es beim Stressmanagement, denn alle, die zuhören, die wissen, was Stress ist. Und da gibt es einfach grandiose Strategien, dass der Stress uns nicht wehtut. Ja. Deswegen, liebe Zuhörer, also falls ihr Interesse habt, ne, also bei mir geht es halt schon ums Eingemachte, es geht nicht nur ums Körperliche, es geht auch ums Mentale. Und dann ganz einfach, ihr müsst nur bei Google eingeben, Andreas Drienbacher, bekommt ihr ungefähr 6.000 Hinweise auf mich. Also herzlichen Dank.
Perfekt. Super. Schöner Abschluss. Micha, wir gehen jetzt hier, ist nämlich, der Andi hat nämlich hinten noch so eine Streckbank, da wirst du jetzt noch schön geschliffen. In diesem Sinne, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Macht's gut, bye-bye.